Ja, ihr Lieben, ich habe heute eine Predigt der anderen Art. So eine Predigt habe ich noch nie geschrieben. Und ja, ist aber das, was mir so aufs Herz gelegt wurde. Und ja, ich hoffe, dass ihr offen seid und einfach zuhört und aufnehmt und mit mir hoffentlich eins seid, dass das ist, was Gott gerade sagen will. In vielen Freikirchen teilen wir eine bestimmte Sicht auf die Welt, nämlich die, dass es Gut und Böse gibt. Das sehen nicht alle so. Und ich habe zum Beispiel schon lange vor meiner Bekehrung an Gott geglaubt, aber nicht an den Teufel. Ich hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich wusste nicht, wie man als gläubiger Mensch lebt. Ich habe nicht gebetet oder so. Aber dass es Gott irgendwie gibt, das war klar. Ja? Über den Widersacher von Gott habe ich noch nie nachgedacht gehabt, ob es den vielleicht auch gibt oder nicht. Dass es Dämonen und böse Mächte gibt und den Teufel geben könnte, das habe ich erst gespürt, als ich als junge Frau, noch gar nicht mit Jesus unterwegs, eine monatelange Reise durch Südostasien gemacht habe. Ich habe viel Zeit auf der Insel Bali verbracht und dort gab es immer wieder so Prozessionen, wo so Drachen vorweg liefen, also so, ne, ihr kennt das vielleicht vom chinesischen Neujahrsfest oder so. Und dann eine mehr oder weniger große Schar von Menschen hinter diesem Drachen und natürlich das Gamelan-Orchester mit der traditionellen balinesischen Musik. Ich habe euch mal ein Bild von so einem Drachen mitgebracht und finde den heute tatsächlich gruseliger als damals. Für meine Ohren war die Musik eh sehr fremd und je nach Anlass der Prozession klang sie für mich auch bedrohlich. Die Musik soll oft Dämonen verjagen. Und als ich das so hörte, habe ich oft gedacht, ja, also es gibt Dämonen und die müssen auch vertrieben werden. Einmal bin ich in so eine Reinigungszeremonie geraten und es war abends, es war draußen an der frischen Luft, es war schon kühler und trotzdem war die Atmosphäre so dicht und so intensiv, dass ich das Gefühl hatte, ich falle gleich in Ohnmacht. Also ich konnte diese Mächte spüren. Die moderne Weltsicht, auch in manchen Kirchen, hat sich von dieser antiken Sicht abgewendet. Der aufgeklärte Mensch glaubt eigentlich gar nicht, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und wenn man einen Glauben hat, dann an das Gute, aber als etwas Abstraktes, nicht in Form einer Person. Und das Böse, das gibt's doch gar nicht. Und wenn, dann auch nur sehr abstrakt. Das Böse ist in dieser Sicht vielleicht auch gar nichts Eigenes, sondern nur die Abwesenheit vom Guten. Wenn aber das Böse nicht in dem Sinne real ist, dann hat es auch keine Macht. Und das Gute, naja, man kann ja hoffen. Die Bibel ist vor sehr langer Zeit entstanden, als das dualistische oder zweigeteilte Weltbild, das Gut und Böse, Himmel und Hölle, Gott und Teufel noch kannte, vorherrschte. Heute verstehen viele Theologen das nur noch symbolisch und psychologisieren vieles. Ich kann meine Erfahrungen, ja, mit den Dämonen und meine realen Erfahrungen mit Gott Vater und Jesus nicht mit so einer symbolischen Sicht in Einklang bringen. Für mich ist die geistliche Welt real. Es gibt Engel Gottes und es gibt Engel des Satans. Es gibt Lichtgestalten und es gibt finstere Mächte. Und die sind in einem Kampf miteinander. So steht es in der Bibel. Ich glaube nicht, dass das nur symbolisch gemeint ist. Interessanterweise haben wir in den letzten Jahrzehnten einerseits einen rasanten technischen und Erkenntnisfortschritt, aber andererseits auch eine zunehmende Beschäftigung mit dem Übernatürlichen, vor allem auch mit dunklen Mächten. Das fing vielleicht mit der Serie Twin Peaks an und ging dann weiter über Buffy im Bann der Dämonen, auf Englisch Buffy the Vampire Slayer und andere Serien, in denen das Böse und die dunklen Mächte eben nicht nur Symbole sind, sondern Realitäten, die von den sogenannten Guten dann bekämpft werden müssen. Nur gibt es im Film dann immer wieder nur dieses normale, dieses echte Kämpfen mit Fäusten und Tritten und Messern und Gewehren und so weiter. Die Guten kämpfen nicht anders als die Bösen. Da fällt den Regisseuren dann nichts Neues ein und die Bibel haben sie wahrscheinlich nicht gelesen oder können mit ihr in diesem Zusammenhang nichts anfangen. Gerade auf der Leinwand ist es natürlich auch viel spektakulärer, wenn der Krieg mit Waffen aller Art, mit Kampfkunst, Feuer und Blitz ausgetragen wird. Aber wie immer stellt Jesus alles auf den Kopf und lehrt uns, ganz anders zu kämpfen. Müssen wir denn aber überhaupt kämpfen? Hat Jesus den Sieg nicht längst davongetragen? Können wir uns nicht also entspannt als Gerettete zurücklehnen und unsere durch Jesus gewonnene Freiheit genießen? Sorry, leider nicht. Die Bibel ist hier ganz klar. Ein Beispiel findet sich im Buch Hiob. Ihr kennt die Geschichte alle, aber ich lese den Anfang trotzdem aus der Luther-Übersetzung vor. Und Jan macht das auch auf die Folie, dann könnt ihr mitlesen. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Er war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Gastmahl, ein jeder in seinem Haus an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan mit ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Eines Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide, da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Danach folgen noch viele weitere Hiobsbotschaften und er erfährt, dass alle Tiere und Knechte und sogar seine Kinder und ihre Familien alle umkommen. Lasst uns ein paar Aspekte angucken, die mir hier wichtig geworden sind. Erstens kann man hier die Einstellung von Satan erkennen. Er denkt, dass Hiob Gott nur treu ist, weil Gott ihn materiell segnet. Dass jemand Gott auch die Ehre geben würde, wenn es ihm materiell schlecht geht, das ist für den Teufel unvorstellbar. Für den Teufel gibt es nur die Gier nach Besitz. Im 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir Folgendes. Machst du wieder eine Folie hin? Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, im 5. Mose 8,3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Für die Menschen, die denken, dass es keine unsichtbare Welt gibt, gibt es nur das Materielle, was man anfassen kann. Nur das zählt, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, mein Auto. Der Teufel glaubt ernsthaft, dass es das ist, was Menschen wollen und sie Gott nur dafür dankbar sind. Deshalb ist seine erste Tat, um Hiob zu prüfen, alles Materielle zu zerstören. Das ist eine Art, wie der Teufel arbeitet. Totale Zerstörung. Der zweite wichtige Aspekt in dieser Textstelle ist folgender. Auf die Frage, wo kommst du her, antwortet der Satan, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Das ist das, was Satan tut. Er durchzieht die Erde, geht Land auf und Land ab und sucht nach Opfern. Das lesen wir auch im Zweiten Testament, zum Beispiel im ersten Brief des Petrus in Kapitel 5. Petrus schreibt zunächst, wie sich Gemeindeleiter verhalten sollen. Sie sollen nicht herrschen, sondern dienen und demütig sein. Und dann geht es weiter ab Vers 5. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun alle, die Gemeindeleiter und die ganze Gemeinde, unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, und jetzt kommt's, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Also Petrus schreibt auf, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, und die Brüder und Schwestern werden darunter leiden. Als Jesus getauft war, wurde er sofort vom Teufel versucht. Er sollte nicht in seine Bestimmung kommen und das Himmelreich auf die Erde bringen. Das wollte der Teufel nicht. Er hat Jesus heftig angegriffen, aber kein Bein an Land bekommen. Jesus hat ihm das Wort Gottes entgegengehalten. Es steht geschrieben. Beim zweiten Versuch in der Wüste bietet der Teufel Jesus alle Macht über die ganze Welt an, wenn Jesus ihn nur anbietet. Wieder antwortet Jesus, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Beim dritten Versuch, Satan ist ja nicht doof, hält der Teufel Jesus die Schrift hin. Also wenn Jesus ihm immer mit der Schrift kommt, dann fährt er jetzt eine neue Taktik und dreht den Spieß um und kommt mal Jesus mit der Schrift. Ich lese wieder aus Lukas 4. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier, von der Zinne des Tempels, hinunter. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, 5. Mose 6, 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Hier geht es einerseits um eine Verführung. Was der Teufel hier macht, ist einerseits großen Einfluss oder große Macht anzubieten. Und das zieht bei einigen Menschen, die ein hohes Machtbedürfnis haben, sehr gut. Und andererseits versucht der Satan, Verwirrung zu stiften, indem er Gottes Wort verdreht. Das kennen wir ja auch schon aus dem Paradies, wo die Schlange fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Also wir wissen, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, Land auf, Land ab, durchzieht er die Welt und sucht, wen er verschlingen kann. Und folgende Taktiken haben wir bis jetzt kennengelernt. Erstens, totale Zerstörung des Besitzes. Zweitens, Verführung, indem er große Macht und Herrlichkeit anbietet, wenn man ihn anbetet. Und drittens, Verdrehung von Gottes Wort und Verwirrung. Was der Teufel auch gern macht, ist Zwietracht säen. Wehe, es ist gerade lieblich, weil Brüder und Schwestern in Eintracht miteinander leben, wie Gott es will. Ruckzuck sucht der Teufel einen und es braucht ja nur einen, dem er Lügen ins Ohr flüstern kann und der dann die ganze Gruppe auseinanderbringt. Nicht umsonst wird der Satan auch der Vater der Lüge genannt. Eine weitere Taktik des Satans ist die Ablenkung. Wenn wir alle immer nur schön mit allem Möglichen beschäftigt sind, sogar vielleicht mit gemeindlichen Dingen, dann haben wir keine Zeit für die persönliche Beziehung mit Gott. Und wenn die viele Arbeit und Beschäftigung uns Mühsal und Seelennot bringt, dann sorgt der Teufel dafür, dass wir damit nicht zu Gott gehen, sondern uns lieber davon ablenken mit Fernsehen, Internet und Co. Schon hat der Satan wieder sein Ziel erreicht. Wir sind den ganzen Tag mit allem beschäftigt, außer mit Gott. Warum erzähle ich das alles? Weil mir bewusst geworden ist, dass wir mit der Gemeinde in einer Hiob- oder Petrus-Situation sind. Im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums wird die Geschichte von Petrus, wo er Jesus verleugnet, so berichtet. Jesus erzählt den Jüngern beim Passamahl, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Alle denken und beteuern, dass sie es natürlich nicht sein werden, obwohl ein paar Verse vorher schon berichtet wurde, dass der Satan in Judas gefahren war und Judas Jesus an die hohen Priester schon verraten hatte. Jesus verspricht seinen Jüngern beim Passamahl, dass sie in seinem Reich mit ihm zu Tische sitzen werden und über die Stämme richten werden. Und dann sagt er ab Vers 31 Folgendes. Simon, Simon, pass auf! Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Das war die Hoffnung für alle Übersetzungen. In der Guten Nachricht Bibel heißt der entscheidende Satz, Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Wie bei Hiob haben wir hier eine Situation, in der Gott es dem Teufel gestattet, Menschen, in diesem Fall die Jünger von Jesus, auf die Probe zu stellen. Und das, wo Jesus noch bei ihnen ist, ganz nah an ihrer Seite. Jesus hätte das ja im Handumdrehen verhindern können, aber in allem musste der Wille des Vaters geschehen. Und Petrus verleugnet Jesus tatsächlich dreimal. Wie kämpft Jesus für seine Jünger? Eben nicht wie Buffy the Vampire Slayer mit Fäusten und Füßen, sondern er betet. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus weiß, dass Petrus versagen wird und abtrünnig werden wird, aber er weiß auch, dass Petrus zu ihm zurückkommen wird. Wäre Petrus auch ohne Jesus Gebet zurückgekommen? Wer weiß? Wahrscheinlich nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob der Teufel Gott um Erlaubnis gebeten hat, die Leute in unserer Gemeinde durchzusieben und auf die Probe zu stellen. Aber wenn ich mir die Gesamtsituation angucke, dann ist der Teufel auf jeden Fall dabei, unsere Gemeinde zu schütteln, durcheinander zu bringen, zu verwirren und zu zerstören. Deshalb rufe ich euch heute alle ins Gebet. Denn das ist unsere Waffe gegen den Teufel. Es ist nicht die einzige, aber die wichtigste. Lasst mich kurz erläutern, warum ich die Situation so einschätze. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir auf der Leiterklausur in Lauenburg den Leitern und potenziellen zukünftigen Leitern unserer Gemeinde erläutert, dass wir unsere Gemeinde stärker als bisher apostolisch-prophetisch ausrichten wollen. Vor allem den Gedanken an Multiplikation wollen wir in allem haben, was wir tun. Das ist nichts Neues, das kennen wir schon von der NGE, der natürlichen Gemeindeentwicklung, die auf der Forschung von Christian Schwarz basiert. Nichts, was wir vorhaben, steht im Gegensatz zu dem, was in der Vineyard schon immer gelehrt wurde, sondern im Gegenteil, es führt uns zurück an die Wurzeln, wie John Wimber sie gegründet hat. Der einzige Unterschied ist, dass ich durch den Masterbilderkurs letztes Jahr in der Eutiner Leuchtfeuergemeinde jetzt Werkzeuge an der Hand habe, um das, was wir schon immer wollten, in die Umsetzung zu kriegen. Und genau da kommt ein geistliches Prinzip zum Tragen. Wenn eine geistliche Veränderung ansteht, wenn Gott jemanden weiterbringen will, sei es ein Mensch, eine Gemeinde oder ein ganzes Volk, dann ist der Teufel schnell auf der Matte und versucht mit allen Mitteln, das zu verhindern. Viele von euch haben das wahrscheinlich schon mal erfahren. Gott schenkt eine Erkenntnis, einen Durchbruch und plötzlich bist du krank, hast keine Zeit oder was auch immer, um das Geschenk Gottes wirklich auszupacken. Zurück zum Masterbilderkurs, dem Intensivtraining für Gemeindeleiter. Ein wichtiges Werkzeug in diesem Prozess ist der sogenannte Destiny Finder. Ein Werkzeug, das jedem Einzelnen hilft, seine göttliche Bestimmung zu erkennen und sie zu leben. Wenn wir unsere göttliche Bestimmung kennen und in unserer Bestimmung und Berufung leben, dann haben wir das Leben in Fülle, das Gott uns verheißen hat. Woher soll die Fülle denn kommen, wenn nicht von Gott? Wenn wir unsere göttliche Bestimmung erkennen, dann haben wir den Ort gefunden, an dem unsere Begabungen und Talente, unsere Erfahrungen, unsere Freuden und Leiden, Gottes Reden und unsere Leidenschaften, also die Dinge, für die unser Herz brennt, wo das alles zusammenkommt und wir tiefe Erfüllung finden in unserem Leben. Alles hat einen Sinn. Leben in Fülle. Und nun ratet mal, wem das gar nicht passt, wenn wir da hinkommen. Stellt euch vor, wir kämen als Gemeinde in einen Zustand, in dem jede und jeder sich über jede Gelegenheit freut, wo sie oder er mit den anderen zusammen sein kann. Und wir es alle kaum erwarten können, zusammenzukommen. Stellt euch vor, dass wir uns gegenseitig in Liebe ermutigen, uns aufbauen, auch mal zurechtlieben, dass wir uns gegenseitig ergänzen und deshalb die Fülle Gottes erleben. Stellt euch vor, wir können einander sofort von Herzen vergeben, wenn mal jemand einen Fehler macht. Stellt euch vor, wir helfen einander in allem, bei der Kindererziehung, wenn jemand krank ist, bei Problemen aller Art. Wäre das nicht wunderbar? Wir teilen unser Leben miteinander in Eintracht und Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Wie schön wäre das? Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr euch liebt untereinander, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Solch eine Gemeinschaft ist Leben pur und wird wachsen, sich vervielfältigen. Aber da gibt es einen, der das nicht will, der kein Leben, keine Freude, keinen Frieden will, sondern Zerstörung, Uneinigkeit, Streit und miese Stimmung. Und der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wie kann man es verhindern, dass unsere Gemeinde in die Fülle kommt und wächst und gedeiht? Ganz einfach. Man redet zum Beispiel ein paar wenigen empfänglichen Leuten ein, dass diese Gemeinde keine Zukunft hat, dass aus diesem Versuch eines Aufbruchs sowieso nichts werden wird. Ich sage dazu, Lüge. Diese Gemeinde gehört Gott und sein Wille wird sich durchsetzen, dass Menschen in Freiheit und Frieden kommen, weil sie den lebendigen Gott kennenlernen. Unser Gott ist ein Gott des Lebens und der Hoffnung. Er wird die Zerstörung und den Tod dieser Gemeinde nicht zulassen. Amen.
Amen.
Wenn ihr mit mir übereinstimmt, dann antwortet doch auf mein Fragendes mit einem lauten Amen mit Ausrufezeichen.
Amen.
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 Was tut der Teufel noch gegen diese Gemeinde? Er gibt Menschen neue Aufgaben im Beruf oder sogar in christlichen Werken, die so dermaßen kräftezehrend sind, dass für die Gemeinde hier vor Ort einfach gar nichts mehr übrig bleibt. Ich habe zum Beispiel vor einem guten Jahr das Angebot bekommen, an der AHFS Englischunterricht zu geben. Die AHFS brauchte dringend eine Lehrkraft für Englisch und ich habe schon Erfahrung damit und ich habe auch wirklich Spaß am Unterrichten von Kindern und eine christliche Schule, also, ne? Ich gehe gar nicht besser, genau. Ich habe also überlegt, einzuspringen und meinen Uni-Job dafür aufzugeben und hatte meinen Lebenslauf bereits aktualisiert, einen christlichen Lebenslauf geschrieben, mich mit Lehrmethoden beschäftigt und so weiter. Nur noch in Bergedorf zu arbeiten, wäre ja auch praktisch gewesen. Nur noch im christlichen Bereich, das ist doch sicher auch Gottes Wille, oder? Der Job hätte aber eben einen kompletten Neuanfang bedeutet und ich hätte erstmal sehr viel Zeit und Arbeit investieren müssen. Zum Glück hörte ich Gott ganz deutlich sagen, das ist eine Ablenkung. Ich will, dass du Gemeinde leitest. Versteht ihr, was ich meine? Es geht darum zu prüfen, ob etwas wirklich Gottes Wille ist, ob etwas dran ist, denn auch ein toller Job im christlichen Kontext kann der falsche sein, wenn er mir die Energie raubt, das zu tun, wozu Gott mich eigentlich berufen hat. Im Namen von Jesus sage ich deshalb, stopp, Satan, es ist genug. Du darfst niemanden in unserer Gemeinde so ablenken und schwächen, dass sie oder er keine Kraft mehr hat, Gott und den Heiligen vor Ort zu dienen und seine Bestimmung zu leben. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Gott Vater hat uns einen Schöpfergeist gegeben, der uns kreativ macht. Wir nehmen uns das im Namen von Jesus zurück und sagen, wir wollen in der Kraft des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, wieder schöpferisch tätig werden, mit Begeisterung Gottesdienste leiten, beten, predigen, musizieren und malen und andere damit hineinnehmen. Wir wollen den Sabbat heiligen und uns in Gott erholen und auftanken. Aber wir wollen uns auch jeden Tag Zeit nehmen, uns von Gott lieben und erfrischen zu lassen. Amen.
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 Halleluja.
Einigen schickt der Satan Krankheit oder verhindert Genesung, damit auch hier Menschen so geschwächt sind, dass sie sich um ihre Bestimmung keine Gedanken machen können. Und auch hier sage ich Schluss. Im Namen des mächtigen Heilandes Jesus Christus sage ich aus und vorbei. Der Feind darf nicht weiter zerstören, was Gott erschaffen hat und was Gott gehört. Jesus ist unser Arzt. Er wird für die Seinen sorgen. Jesus ist für unsere Krankheit gestorben und wir nehmen am Kreuz seine Heilung entgegen. Amen.
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 Einigen flüstert der Teufel ein, dass unsere Gemeinde besonders schlecht oder schwach ist. Er lässt sie glauben, dass wir es in einer anderen Gemeinde besser haben werden als bei uns, oder er führt sie aus anderen Gründen hinaus. Hier sage ich Vorsicht. Überlegt und prüft gut, ob das eine Lüge ist. Natürlich ist in unserer Gemeinde nicht alles toll. Zumindest noch nicht. Und perfekt wird unsere Gemeinde auch nie, aber auch keine andere. Wenn du überlegst, die Gemeinde zu verlassen, dann prüfe deine Motive genau und frage Gott, wem das dient. Wird dein Weggang die Gemeinde schwächen? Wirst du in einer anderen Gemeinde wirklich besser wachsen und gedeihen? Oder will da jemand nicht, dass du in deine Berufung und Bestimmung kommst? Manche hält der Teufel auch mit der Verführung zum Schönen davon ab, in ihre Bestimmung zu kommen. Wenn ich bei schönem Wetter lieber einen Ausflug mache, als in den Gottesdienst zu gehen oder beim Zoom dabei zu sein, dann ist das ja nicht an sich etwas Böses und natürlich auch nicht verboten. Aber wenn ich das im Schnitt jeden zweiten Sonntag so mache und ich nicht die Einzige bin, die das so macht, dann ist die Gemeinschaft geschwächt. Und mein eigenes Interesse an der Gemeinde lässt dann auch nach, weil ich ja immer woanders unterwegs bin. Wenn ich sowieso nur noch sporadisch da bin, dann lasse ich mich doch nicht auf so einen Destiny-Finder-Prozess ein, wo ich mich festlegen müsste, an mir zu arbeiten. Ich bitte euch also, alle diese Fragen bei allem, was ihr vorhabt, zu prüfen. Dient das, was ich vorhabe, wirklich meiner persönlichen geistlichen Entwicklung oder bringt es mich davon ab, in meine Bestimmung zu kommen? Dient das, was ich vorhabe, der Vinyard Bergedorf, oder wird es sie schwächen und davon abhalten, in ihre Berufung und Bestimmung zu kommen? Wenn ich etwas Neues anfange oder wenn etwas über mich hereinbricht, dann sollte ich mich fragen, woher kommt das und wem dient das? Ich habe euch dieses Bild gezeichnet, wie der Satan an unterschiedlichen Punkten in unserer Gemeinde wildert, weil es mein Job als Gemeindeleiterin ist, den Überblick zu haben. Was jeder nur für sich sieht, das sehen wir in der Leitung als Ganzes, wenn wir es denn erfahren. Und dann geht es nicht mehr nur um den einen, sondern dann wird deutlich, dass der Satan systematisch vorgeht und die ganze Gemeinde angreift. Ich glaube übrigens, das war und ist auch eine Taktik des Satans, dass er uns einredet, nicht miteinander sprechen zu müssen und alles ohne Einbezug der Gemeindeleitung entscheiden zu können. Wenn du denkst, dass es doch nur um dein kleines Anliegen geht und dass es die anderen gar nicht betrifft, dann denk noch einmal nach. Viele kleine Sachen ergeben ein großes. Nicht zu kommunizieren, auch das schwächt unsere Gemeinde. Deshalb, wenn bei euch Sachen passieren, Veränderungen anstehen, Entscheidungen getroffen werden müssen, dann sprecht natürlich mit Gott darüber, aber nicht nur mit Gott. Im besten Fall sprecht ihr mit jemandem aus dem Seelsorgeteam oder mit jemandem aus der Gemeindeleitung, mindestens aber mit eurer Kleingruppenleitung oder eurem Zweierschaftspartner. Jede und jeder von uns hat blinde Flecken. Und wir brauchen andere Menschen, die uns helfen, die Geister zu unterscheiden. Es ist klar, dass nicht jeder alles im Detail mit der Gemeindeleitung besprechen will und kann. Es wäre schon rein zeitlich nicht möglich, dass ich jede und jeden von euch regelmäßig begleite. Es geht auch nicht darum, dass ich oder die anderen im Team alles von allen wissen wollen oder gar müssen. Wir wollen unter anderem deshalb mehr intensive Kleingruppen in der Gemeinde haben, in denen Wachstum geschieht, in Zahlen, aber auch in der Jüngerschaft. Ein kurzer Hinweis zum Beispiel von der Kleingruppenleitung, dass Leute angefochten sind, das würde ja vollkommen ausreichen, damit wir das große Ganze im Auge haben und konkreter beten können. Trefft also eure großen Entscheidungen nicht allein. Erlaubt jemandem, euch in dem Entscheidungsprozess zu begleiten und fragt gemeinsam immer wieder, wem dient das, was ich hier mache? Wird es das Reich Gottes voranbringen oder hat da jemand ein anderes Interesse? Unsere Waffe ist das Gebet. Wir beten immer, aber es gibt Zeiten, in denen wir besonders intensiv beten müssen. Jetzt ist so eine Zeit. Lasst uns beten für jede und jeden Einzelnen, für unsere Gemeinde und für die ganze Welt, dass der Satan alles wieder freigeben muss, was er sich genommen hat. Und wenn jemand merkt, dass er oder sie gerade eigentlich überhaupt keine Lust hat zu beten, dann brauchen wir wohl nicht lange zu suchen, um herauszufinden, wer da dahinter steckt. Sicher nicht Gott. Lasst uns also beten, dass der Satan die Finger von unseren Leuten lassen muss. Im Namen Jesus Christus, dem Sohn Gottes, unseres Heilands. Satan darf nicht verhindern, dass wir in unsere Bestimmung kommen als Einzelne und als Gemeinde. Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird uns, die wir eine kleine Zeit leiden, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.